Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Kurt Siegel.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Stellen Sie sich bitte einmal uns und unseren Podcast-Hörern vor.
Ja, mein Name ist Kurt Siegel. Ich bin der Präsident des Bundesverbands E-Mobilität e.V. mit Sitz in Berlin und einem weiteren Büro in Ingolstadt in Bayern. Wir haben so eine Nord-Süd-Tangente gebildet. Der Bundesverband E-Mobilität wurde exakt vor 10 Jahren gegründet. Wir haben vor kurzem unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben damals euphorisch begonnen mit 7 Gründungsmitgliedern, sind dann relativ schnell in die Höhe geschossen mit diesem Verband, weil es um Zukunftsmobilität und neue Mobilität bei uns geht und nicht um die Umrüstung von Dieselautos auf Elektroautos. Wir betrachten mit diesem Verband alle Themen. Das heißt also, wir arbeiten sehr stark am intermodalen Ansatz, an der Zukunftsmobilität, wie wir denken, dass sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren umgesetzt sein wird. Wir hatten dann auch das tiefe Tal der Tränen zu durchschreiten, nachdem man dann nach diesem ersten nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität der Vorgänger Regierung schon merkte, dass es etwas nachlässt und so die Euphorie wegging. Aber seit 3, 4 Jahren, exakt eigentlich seit dem Dieselskandal, spüren wir einen massiven Aufwind, entwickeln uns sehr rasch und haben auch einen extrem guten Zugang an neuen Mitgliedern und interessanterweise seit einem Jahr auch aus der Szene, die wir vorher nicht so hatten, nämlich aus dem Zuliefererbereich der Automobilindustrie, aber auch vielen anderen Bereichen wie Versicherungen etc.
Wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren Hochlauf gesehen in der Elektromobilität und Sie haben es jetzt eben so bisschen oberflächlich dargestellt. Wir hatten, wenn ich das nochmal so kurz so mit den objektiven Ereignissen in Zusammenhang stelle, 2011 die ersten Fahrzeuge von, ja, 2009 Tesla, 2011 die Fahrzeuge der Großserienhersteller, 2012 dann lange nichts. Dann immer mal überzeugende Fahrzeuge so in den 2016ern, jetzt 2018er kommen immer mehr Fahrzeuge auf und jetzt zu 2000 massive Ankündigung der Hersteller. Ist das so ungefähr richtig?
Wenn man will. Das ist eigentlich richtig beschrieben. Das war ein erster Schritt, waren sehr viele Hersteller plötzlich auf dem Markt, allerdings keine deutschen. Das waren ja in erster Linie Fahrzeuge aus anderen Ländern, wie Japan und Frankreich in erster Linie. Dann kamen viele Entwürfe aus deutschen Ecken, allerdings immer nur mehr so Prototypen und irgendwelche Showfahrzeuge. Aber jetzt sehen wir ganz klar, auch durch das Statement des VW-Konzerns, da ist der Hebel umgelegt und man will elektrisch und man hat einen genauen Plan.
Wie war die Rolle der Politik in den Jahren eigentlich immer sehr förderlich, oder?
Naja, das war ein sehr schwieriges Thema, die Politik. Am Anfang war da auch eine kleine Euphorie zu erkennen. Wir hatten ja, ich habe jetzt inzwischen den dritten Verkehrsminister in der Zeit hinter mir oder noch bei mir. Begonnen hat das Ganze ja noch mit Herrn Ramsau als Verkehrsminister aus CSU rein, dann kam der Herr Dobrindt als Verkehrsminister aus CSU rein und jetzt haben wir einen Verkehrsminister Scheuer aus CSU rein. Und um das mal vielleicht auch offen und ehrlich zu beschreiben, mit einem Herrn Ramsauer war es am Anfang eigentlich ganz nett und da ging auch ein bisschen was, allerdings waren da immer so gewisse Zweifel im Background zu spüren, immer so, könnte ja die bayerische Automobilindustrie treffen und was soll man denn da jetzt tun? Ich habe einmal ein längeres Gespräch mit ihm geführt, auf einer Rückreise von einer Delegationstour in Japan. Und da sagt er, Herr Siegel, was ist denn zu machen, dass wir diese 1 Million Autos bis 2020 auf die Reihe kriegen? Eine Antwort war folgende, Herr Ramsauer, kümmern Sie sich darum, dass Sie auf politischer Ebene dafür sorgen, dass die Player, die es machen wollen und die tatsächlich Interesse haben, das Thema zu fördern und nach vorne zu bringen, Rahmenbedingungen bekommen, mit denen sie arbeiten können, weil die haben wir leider Gottes damals überhaupt nicht gehabt. Denn diese 120 Seiten nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität waren ziemlich vage Thesen ohne irgendwelche verbindlichen Aussagen. Und dann wäre alles getan, was die Politik tun kann und mischen Sie sich bitte nicht in die Wirtschaft ein. Die braucht Rahmenbedingungen, wo sie finanziell sicher agieren können und wo sie sich auf einem, sage ich mal, abgesicherten Weg begeben können und nicht in völlige Unsicherheit landen. Hat er so entgegengenommen, passiert ist relativ wenig. Dann kam das absolute Chaos unter Herrn Dobrindt. Der hat eigentlich alles, was nach vorne bewegt wurde, noch unter Ramsauer, wenn auch nur in kleinen Teilen, wieder zurückgefahren. Keinerlei Wille zu erkennen. Alles ging nur um den Schutz der bayerischen Automobilindustrie. Es ging so weit, dass in den Veranstaltungen Sätze gefallen sind wie: Es geht darum, die bayerische Automobilindustrie vor der Elektromobilität zu schützen. Das ist unvorstellbar, dieser Satz.
Ja. Habe ich das gehört.
Und mit Herrn Dobrindt konnte man auch definitiv nicht arbeiten, weil er alles abgelehnt hat, was gekommen ist und sich hauptsächlich mit seinem Haut beschäftigt hat. Und das Ergebnis kennen wir ja. Also ein Rohrkrepierer der allerersten Gütegasse. Mit Herrn Scheuer ging es dann extrem positiv los. Wir haben auch relativ kurzfristig viele Dinge umsetzen können. Und selbst diese E-Roller, Mikroroller-Geschichte hätte Herr Scheuer etwas offener gestaltet, wäre dann nicht andere Institutionen eingestiegen und hätten gesagt, nö, so geht das nicht, wie zum Beispiel das Bundesamt für Straßenwesen, das dann alles nochmal mehr reglementiert hat. Wir hätten es ganz einfach machen können, so wie in Österreich, ist dem Fahrrad gleichgestellt und fertig. Nein, in Deutschland braucht man es immer etwas komplizierter, das hat man dann auch leider komplizierter gemacht. Jetzt beginnt die große Debatte, was da alles falsch gemacht wurde, bevor man überhaupt mal zulässt, dass es überhaupt mal passiert und dann analysiert, was noch zu machen ist. Mit Scheuer ging es, wie gesagt, positiv los. Wir hatten auch einige andere Dinge schnell in die Umsetzung gebracht. Er war sehr, sehr bereit zum Gespräch und zum Dialog. Nach dem CSU-Parteitag im Januar in Bayern war es allerdings wieder aus. Und seitdem ist der Herr Scheuer kaum erreichbar. Wir arbeiten deswegen extrem eng zusammen mit dem Saubere Luftprogramm, mit dem Herrn Dr. Balleis, weil wir dort wenigstens kleine Schritte erreichen und immer wieder was bewegen können. Wir haben aber auch über die Jahre trotzdem einige Gesetze hinbringen können in Kooperation mit unseren Partnerverbänden, die uns im Thema doch weitergebracht haben. Allerdings ein Thema, das unheimlich wichtig wäre, das wir umsetzen müssten, nämlich das Laden in Wohn- und Mieteigentum, ist bis heute nicht umgesetzt auf der Gesetzesebene und das fordern wir seit jetzt über 5 Jahren.
Da kommen wir noch zu, aber ich habe hier in der Podcast-Reihe im Februar mit Herrn Dr. Wert Kanzler gesprochen. Und er, wenn er die politische Steuerung bei der Elektromobilität in Phasen einteilt, meinte er so zwischen 2009 und 2013 war es gut, 14 bis 16 war es schlecht und jetzt wird es relativ gut. Kann man?
So unterschreibe ich so.
Dann haben wir sogar eine wissenschaftliche Absegnung Ihrer empirischen empfundenen Theorie. Das ist auch wirklich bitter. Es ist auch interessant zu sehen, dass innerhalb von Parteien es sehr unterschiedliche Köpfe gibt, wie sie es ausgestaltet haben. Also es ist ja immer eine CSU-Partei gewesen. Ja, die letzte Baustelle bleibt halt wirklich noch. Über was wir jetzt hier für Laien reden, und vielleicht hört es ja auch der eine oder andere, der sich ein Elektroauto kaufen will. In Eigentümer, bei Eigentumswohnungen, wenn ein Mitglied der Eigentümerversammlung sagt, nein, dann kann ich keine Ladestation in meiner Garage haben. Das ist im Prinzip das Kern des Problems, was Sie jetzt seit 5 Jahren fordern, oder?
Ja.
Und es hieß auch sogar im April, dass Barley das nochmal auf Wege bringen, zu Wege bringen will.
Hat sie aber nicht gemacht. Jetzt gibt es Gott sei Dank, und das befürworten wir sehr, das haben wir auch mit einer Pressemitteilung schon unterstützt, den Vorstoß des Landes Baden-Württemberg und Bayern, um die Regierung nochmal darauf hinzuweisen und das als Vorreiter zu machen, damit die Regierung in die Pötte kommt, um das Gesetz so schnell wie möglich zu ändern.
Es ist, nur das, um das nochmal zu verdeutlichen, das ist, selbst wenn ich irgendwie 400.000 Euro für eine Eigentumswohnung ausgegeben habe und da sind 40.000 Euro für die Garage, habe ich kein Anrecht auf eine eigene Ladestation.
Nein.
Im Prinzip ist das auch nicht viel anderes als eine Elektroinstallation im Haus mehr.
Nichts anderes. Und das ist relativ einfach zu gestalten. Da müssen wir aber auch vorbauen. Gott sei Dank gibt es ja da schon eine Regelung, dass in Neubauten schon berücksichtigt werden berücksichtigt werden muss, dass man installiert und zumindest die Leerrohre verlegt. Aber das alleine reicht uns ja alles. Wir brauchen ein ganz klares Baugesetz, das skizziert, um was es geht. Und das hat die bayerische Regierung jetzt zusammen mit der baden-württembergischen aufgesetzt. Das teilen wir voll und das unterstützen wir auch. Und wir hoffen, dass es jetzt so schnell wie möglich umgesetzt wird, weil das ist einer der größten Hemmschuhe überhaupt im Bereich Elektromobilität. Weil wir wissen alle, 80% der Ladevorgänge werden zu Hause stattfinden.
Ja, was gibt es sonst noch an Hemmschuhen, die jetzt im Start, die im Spielfeld des Staates liegen?
Naja, es gibt immer wieder die Hemmschuhe, wie Sie ja vorher schon richtig angesprochen haben, dass sich auch die Parteien untereinander nicht immer unbedingt einig sind, wenn es um Elektromobilität geht. Es wird dann plötzlich auch wieder das Thema Brennstoffzelle gespielt, es wird dann plötzlich wieder die synthetischen Kraftstoffe mit in die Waagschale geworfen. Alles Dinge, die wir jetzt im Moment da nicht aktuell brauchen, weil es ist Gesetz, das Auto wird definitiv auf dem rein elektrischen Antrieb mit Batterien fokussiert werden weltweit, auch wenn es Bemühungen gibt, andere Themen zu starten. Aber wir konstruieren jetzt ja zum Beispiel an der Brennstoffzelle schon seit 30 Jahren ohne einen wirklich guten und tatsächlichen Ergebnis, das zufriedenstellend ist. Allerdings sind wir auch hier technologieoffen und sagen, es muss weiter betrieben werden, weil es gibt andere Bereiche, wo man die Brennstoffzelle sinnvoll einsetzen kann, nämlich in der Sektorenkopplung, im Schwerverkehr und. Da gibt es viele Themen. Synthetische Kraftstoffe lehnen wir grundsätzlich einfach ab, weil der Energieaufwand in keinem Verhältnis zur Effektivität steht, wenn es dann in der Umsetzung im Antrieb gebraucht wird.
Jetzt rutschen wir so ein bisschen in die Aktualität rein, aber Harald Lesch hat wirklich, ich glaube bei YouTube sind es 2 Millionen Aufrufe. Ja. Genau. Das Thema kommt jetzt wieder übrigens. Die Brennstoffzelle ist schon bei den Apollo-Programmen, also Anfang der 60er Jahre von den Amerikanern eingesetzt worden. Ja. Als Konzept gibt es das seit 1820. Und trotzdem bleibt es einfach dieses Problem, dass man Energie aufwenden muss, um Energie zu erzeugen.
Das war sehr viel.
Sektorkopplung ist ein bisschen Fremdwort. Das meint, dass es im Prinzip eine Ausgleichsfunktion für unser dezentralisiertes Stromnetz werden könnte.
Ja.
Sehen Sie da jetzt schon irgendwo konkrete Projekte, wo das so ein bisschen greifbar ist?
Ja, es gibt in Deutschland schon ein paar Projekte, die man aufgebaut hat, an denen man arbeitet und forscht und macht und tut. In der reinen Umsetzung, in der Breite haben wir es definitiv noch nicht. Aber es ist wichtig, dass man daran arbeitet, weil das könnte auch einen gewissen Vorsprung sichern wieder auf dem weltweiten Markt, den wir ja leider Gottes im Bereich Akkus längst verloren haben und den wir auch nicht mehr aufholen können.
So düster denkend über die deutschen Versuche, Batterien aufzubauen?
Naja, sie müssen sich einfach mal mit der Realität beschäftigen. Und die Realität schaut so aus, dass 85% des Weltmarktes, was den Akku betrifft, also die Zellfertigung, bei Panasonic, LG und wie heißt der dritte, Samsung stattfindet. Jetzt passiert ein bisschen was, aber nicht aus deutscher Ecke, sondern von Kettle in China in Erfurt. Das sind allerdings Minimalgrößen. VW konzentriert sich etwas nach Schweden mit Northvolt. Das wird mit Sicherheit auch eine kleine Nische sein, aber das sind alles nicht die Massen, die man braucht, um tatsächlich diese Autoindustrie auszustatten mit ausreichend Akkus. Und da sind viele Jahre verschlafen worden, denen man jetzt hinterherrennt. Aber in der reinen Zellfertigung hinken wir weit hinterher. Und was uns als Verband noch viel wichtiger wäre, dass wir neben der Zellfertigung hier, die wir in Deutschland dringend installieren müssen, passiert ja jetzt ein bisschen was in Münster, allerdings viel zu wenig, auch Campusse drumherum anlegen, wo an neuen Akkumodellen geforscht und gearbeitet wird, weil in anderen Ländern beschäftigt man sich längst mit organischen Akkus, die man am Schluss kompostieren kann.
Okay, aber kommen wir nochmal zurück zum Thema Wasserstoff. Also Jochen Ballasch meinte hier, es gibt die ersten Versuche, wo im Schwerlastverkehr auf den großen Transitrouten ein Wasserstoffnetz aufgebaut wird, weil das Verhältnis von Batteriegröße zu Speichervolumen auf einem 40-Tonner einfach ungünstig ist. Ja. Da würden Sie zustimmen. Das könnte eine Chance haben.
Ja, das ist eine Chance. Ja. Allerdings ist die auch noch nicht ausgegoren. sind Versuchsträger, nicht mehr und nicht weniger. Muss man einfach die Realität sehen. Ja.
Okay. Also, ja, und dann nochmal zurück zur Batterie jetzt. Jetzt gibt es wieder Versuche von Frankreich und Deutschland zusammen eine Batteriefertigung aufzubauen. Aber es ist aus Ihrer Sicht einfach der Zug ist abgefahren.
Stand der Dinge momentan, wenn das irgendwas komplett Neues kommen würde aus einer Forschung raus, aus Europa, ist im Moment dieser Markt eigentlich weg. Und immerhin 30% der Wertschöpfung im Antriebssystem der zukünftigen Elektroautos. Und das tut natürlich weh und das wird einige richtig hart treffen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir es tatsächlich schaffen, mit neuen Installationen von Fertigung von Zellen darum Campusse anzulegen, wo wir junge Menschen weltweit dafür interessieren, sich hier anzusiedeln, mit ihrem Know-how hierher zu kommen und zu sagen, da machen wir in Deutschland jetzt mal was. Aber im Moment ist ja für die auch nicht sichtbar, was man sagen könnte, das ist richtig interessant. Wir haben ein paar Akkuforschungsprojekte, aber das ist alles definitiv zu wenig, das ist die Zukunft und da muss in Speichermodule ganz anders investiert werden.
Es ist wieder so eine klassische deutsche Geschichte, die Forschung ist gut, Sie hatten Münster erwähnt, das ist ja ein sehr stattlicher Lehrstuhl und da gibt es ein paar in Deutschland, aber irgendwie hat es in Deutschland keiner den Mut gefunden, eine eigene Fertigung aufzubauen.
Danke, genau so ist es.
Also Sie bestätigen mich immer wieder, aber also es ist wirklich hoffnungslos. Ich hab jetzt eine Idee. Momentan in der Autoindustrie ist natürlich, wie jeder steckt Geld rein und die Großserienhersteller wie Volkswagen starten ihre Marketingkampagnen. Das tun sie, weil sie nun Fahrzeuge auf dem Markt haben und sie wollen nun unbedingt einen Kundenabsatz haben. Sie brauchen ihn auch. Die Investitionen sind ja getätigt. Jetzt würde Geld reinfließen. Würde viel Geld in der Akkufertigung helfen?
Ja, die Akkufertigung würde viel Geld helfen, aber das ist sehr, sehr viel Geld. Also wir sprechen da nicht um irgendwelche Millionenbeträge, da geht es um Milliarden. Wenn man dabei sein will, muss man da jetzt in Milliarden denken und nicht in Millionchen. Also ich amüsiere mich immer köstlich, wenn man dann sagt, wow, wir haben wieder ein Riesenpaket aufgelegt und das sind dann 150 Millionen. Das sind lächerliche Summen in dem Bereich. Das ist einfach zu wenig. Und ich meine, die deutsche Autoindustrie muss sich schon mal selber an der Nase greifen, hat in den letzten Jahren richtig Geld eingesackt und richtig viel Geld eingesackt.
Ja.
Das muss ich, glaube ich, niemand erklären. Und wenn man da einfach es versäumt hat, Geld zurückzulegen oder in neue Technologien zu stecken, tut es mir schrecklich leid. Da kann ich nicht immer nur nach dem Vater Staat schreien und sagen, Förderung muss her, sondern muss ich mich ja selber beteiligen und zwar ordentlich. Ja. Und da fehlen mir die Ansätze, da muss man auch Allianzen schließen, da muss man sich auch nicht zu schade dazu sein, zu sagen, machen wir mal miteinander. Ja. Ansätze gab es, die sind alle wieder versickert, warum auch immer, weil man am Schluss dann wieder an den Diesel geglaubt hat, übrigens der heute schon wieder neu. Die Automotorsport, glaube ich, glaubt immer noch dran. Die haben ja inzwischen einen Diesel entdeckt als Feinstaubreiniger, also so als Staubsauger über Deutschlandstraßen. Ich kann nur den Kopf drüber schütteln, wenn man jetzt noch nicht kapiert hat, dass diese Welt sich in Zukunft anders bewegen wird. Wie auch immer, aber definitiv nicht mit Diesel und Verbrenner.
Ja, in der FDP und an der AfD gibt es auch noch viele Dieselfreunde. Das ist sicherlich richtig. Aber was ich so bitter finde, oder was ich meine, ist ja, wenn Daimler hat einen Gewinn von 16 Milliarden, eine Batteriefabrik kostet 5. Das wäre knapp ein Drittel Jahresgewinn. Ne?
Jo.
Dann könnte man weiterkommen.
Und zwar richtig. Und dann ich glaube, dann wäre es auch wesentlich leichter, ein Wirtschaftsministerium davon zu überzeugen, zu sagen, beteiligt euch auch. Ja? Und zwar beteiligt euch dahingehend, dass ihr hier im Background dann die Forschung finanziert. Ja? Dann macht das Ganze Sinn. Aber da muss man miteinander und nicht nebeneinander. Und wir laufen ständig nebeneinander. Das zieht sich ja wie ein roter Faden runter. Da laufen ja auch Energiewende und Mobilitätswende nicht Hand in Hand, sondern parallel nebeneinander her. Aber Energie- und Mobilitätswende muss verbunden werden. Das ist zwangsläufig erforderlich. Das wird nicht funktionieren.
Was meinen Sie damit konkret?
Konkret meine ich, dass man also nicht das eine in der Energiewende denken muss, alleine, sondern dass man ja auch die Möglichkeiten erkennen muss, was in der Kombination von Energie- und Mobilitätswende passiert. Wir wollen ja unsere Elektroautos nicht angetrieben haben durch Kohlekraftstrom. Und umgekehrt können wir ja auch heute bidirektional laden. Das heißt also, ein Fahrzeug kann auch durchaus als Stromspeicher fürs Haus genutzt werden. Alle diese Szenarien sind viel zu wenig ausgebaut, zu viel zu wenig gedacht miteinander. Wir haben im Verband Arbeitsgruppen zu solchen Dingen, wo dann massiv dran gearbeitet wird, aber das machen wir alles aus Eigenleistung mit unseren Mitgliedern und deren Eigenleistung. Aber insgesamt muss da irgendwo ein Masterplan her, seitens der Regierung, und das gibt es nicht, auch in keinem Koalitionspapier, wo tatsächlich beschrieben ist, auf einer halben oder Seite, dass Energie- und Mobilitätswende dringend gemeinsam gedacht werden muss und nicht parallel nebeneinander her.
Also wenn man ein Thema rausgreifen würde, wäre es eben die Leistung von Autobatterien als Stromspeicher.
Ja, nur zum Beispiel, ja, aber das ist ja nur ein Beispiel.
Also Hintergrund ist eben, ich habe mit Herrn Fendt von Mobility House gesprochen, die schon so an diesen Second Life-Anwendungen der Batterie leben. Es geht also im Prinzip darum, irgendwann werden Batterien ja nicht mehr gebraucht, so wie man ein Auto eben verschrottet, muss man eben die Batterien recyceln. Was macht man mit denen? Jetzt in den ersten Feldversuchen, so wir sind jetzt, nehmen das Interview jetzt im August 2019 auf, gibt es die ersten, wie heißt das, Notstromaggregate, die durch alte Elektroautobatterien verwendet werden. Da werden einfach in einer gewissen Halle, also man braucht Notstromaggregate bei Flughäfen, bei Universitäts, genau solche Sachen. Und dann verwendet man Elektroautobatterien. Wohin sollte die Entwicklung weitergehen und was fehlt da im regulativen Rahmen konkret?
Ja gut, es geht ja am Ende der Kette. Also wir beginnen ja mit dem Akku in der Fertigung, der natürlich auch auf erneuerbaren Energie betrieben werden sollte. Dann das zweite ist der Akku im Fahrzeug, egal ob es jetzt ein Fahrrad, ein Motorrad oder ein Auto ist. Im Auto wissen wir ja, was wir ungefähr an Garantien von Herstellern bekommen, zwischen 160.000 und 200.000 Kilometer, zwischen 6 und 8 Jahre, was absolut realistisch ist. Nissan hat ja gerade festgestellt, dass ihre Akkus länger halten, als sie jemals gedacht haben. Bei Tesla ist das nicht recht viel anders. Da wissen wir auch, dass die inzwischen, ohne mit der Wimper zu zucken, 300.000 abkönnen. Dann haben die nur 80% an Restleistung. Dann müssen die refreshed werden, so nennen wir das in der Fachsprache. Das heißt, wieder auf ein gleiches Level. Und dann können die als Speichermodul ins Krankenhaus, ins Fußballstadion, was weiß ich, überall hin, um dort weiter nochmal für Minimum 10, eher 12 Jahre mit Garantie dort als Speicher genutzt zu werden. Dann denken wir mal über das Recycling nach. So, nur beim Recycling ist jetzt wieder ein ganz wichtiger Punkt, der nicht geregelt ist, wo wir was tun müssen, dass wir sagen, okay, wie läuft die Kette weiter? Recyceln wir hier im eigenen Land oder machen wir es genauso, wie wir es bisher gemacht haben, dass wir unsere Batterien in den Müll schmeißen, ja, oder am Schluss den ganzen Elektroschrott nach Afrika schippern oder sonst irgendwo hin und das dann etwas unethisch entsorgen, um es mal sehr nett auszuführen. Und das müssen wir jetzt vermeiden. Dafür brauchen wir jetzt die Regularien, dafür brauchen wir jetzt die Gesetze, dafür brauchen wir jetzt die Ketten, die entstehen müssen, um bis zum Schluss zum Recycling und zu dem, was dann noch übrig bleibt, die ordentliche Verarbeitung zu sichern und das auch wieder unter dem Einsatz von erneuerbaren Energien und nicht irgendwelchen anderen. Möglich ist das technisch alles. Das wird Ihnen der Herr Fendt auch bestätigt haben. Nur auch dafür braucht es am Anfang etwas Unterstützung seitens der Politik, was die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, dann vielleicht auch ein bisschen Geld, was die Forschung beim Recycling betrifft. In Japan ist man da wesentlich weiter, die recyceln inzwischen die Akkus bis zu 96%. In Deutschland gibt es Firmen, die tun das auch, aber die kümmern sich noch mehr darum, wie machen wir es sauber. Ja? Die Japaner tun sie da leicht, die machen es mit Atomkraft, das ist ja das, was wir nicht unbedingt wollen. Aber alles das muss jetzt gemacht werden und nicht, wenn es soweit ist, auch wenn es jetzt noch ein paar Jahre dauert, weil 6 Jahre dauern auch, bis der Akku soweit ist, dass man dann mal ein Second Life gibt und bis zum Recycling nochmal 10, dann sind wir schon bei fast 20 oder 22. Aber trotzdem müssen wir es jetzt konstruieren und nicht wieder, wie wir es immer machen, wenn es zu spät ist. Know-how haben wir, Firmen haben wir, die das können, das ist ein Geschäftsmodell, das kann man übertragen, das kann man wieder nutzen, um den Wirtschaftsstandort Europa und Deutschland weltweit in den Vordergrund zu rücken, aber wenn es wir nicht machen, machen es die anderen. Und die können es alles etwas schneller als wir, leider Gottes.
Da ist noch so ein Punkt drin, den höre ich leider, und das wird Sie jetzt nerven, aber es ist leider so, immer wieder, wir haben jetzt ja die Diskussion, wie lange halten die Batterien? Jetzt hat im Mai Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut München eine Studie veröffentlicht und hat dem Elektroauto eine schlechte Umweltbilanz ausgestellt. Das gleiche gab es davor nochmal mit der Schweden-Studie, die 2016 veröffentlicht
Stopp,
wurde.
stopp, 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 da muss ich reingrätschen. Schweden-Studie ist 2016, angefangen wurde die 2013. Da war der Akku noch nicht ein Drittel dessen wert, was er heute wert ist, was
Ja,
die
nun,
Leistungsdichte betrifft, was die Leichtigkeit betrifft, was die Stärke betrifft, was die Haltbarkeit betrifft. Da hat sich extrem viel getan und diese Studien sind uralt, die können Sie in den Müll donnern. Und an solchen Studien hält sich ein Herr Sinn auf, völlig unsinnig, wenn ich das mal so sagen darf, ja? Weil er nicht im Ansatz danach darüber nachdenkt, was eigentlich in Wirklichkeit jetzt längst passiert.
Ja, aber ich wollte auf einen anderen Zusammenhang raus. Ich stelle auch noch mal einen Link in die Shownotes beim Podcast. Das mache ich häufiger, wo das die Wirtschaft so auseinandergehauen hat. Die Grundlogik beider Studien ist ja ungefähr gleich. Ich nehme ein Elektroauto, sage, der hält nur so lange, wie die Herstellergarantie ist, was natürlich wir bei keinem anderen, also die schmeißen Sie eine Waschmaschine weg, wenn die Garantie abläuft? Ja, sondern wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich reparieren lässt. Das ist die gleiche Logik. Und was wir hier aber im Prinzip haben, ist die Batterie als dieser Faktor fließt dann ein und dann ist die Umweltbilanz schlecht. Aber die 150 Kilometer, die im Schnitt der Hersteller als Garantie gibt, sind ja nicht relevant. Da erstmal hören wir die ersten Zahlen jetzt im Feld, 300.000, sie hält länger. Volker Bandelow vom TÜV hat mir erzählt, die ersten Fahrzeuge, die im Dauertest geprüft werden, haben eine Million geschafft. Selbst Schnellladung reduziert die Lebensdauer nicht mehr so stark. Was haben wir noch? Lars Thomsen erzählte, in China werden die ersten Elektrobusse gewechselt, da sind die Batterien 1,5 Millionen Kilometer gefahren, die sind noch gut, aber die Karosserie ist aufgeweicht. Also es ist mit erheblich längeren Lebensdauern als zu rechnen, als in diesen beiden Studien angegeben ist. Diese Studien sind dann irgendwie auch ein bisschen konstruiert in dem Zusammenhang. Aber momentan kann keiner dies wirklich garantieren, weil es eben beim Elektroauto weniger Erfahrungswerte gibt als beim konventionellen Verbrenner. Das ist im Prinzip nur mal den Punkt, den Sie so gestriffen haben. Das Recycling ist sicherlich ein Problem, aber was bleibt jetzt noch zu tun? Also die ersten Vorbestellungen der Fahrzeuge von den Großserienherstellern sehen gut aus, aber wie sieht's aus bei der Bevölkerung? Ist sie vorbereitet auf Elektromobilität?
In keinster Weise. Wenn Sie heute rausgehen und sich mit Menschen, egal am Stammtisch oder ich sehe es ja in meiner eigenen Familie, unterhalten, ist absolut null Ahnung zu verspüren. Man hat keinen Plan, man weiß nichts drüber. Es wird immer noch spekuliert über Reichweitenthemen, es wird immer noch spekuliert über Brandgefahr, es wird immer noch alles aufgesogen, was nur irgendwo als Zeitungsmeldung kommt. Das immer wieder ganz Schlimme ist diese ganze Brandgefahrgeschichte, wo wir wissen, dass so ein Elektroauto in der Wahrscheinlichkeit 40 mal weniger brennt als ein Verbrenner. Ich meine, das steckt ja in den Namen Verbrenner schon drin, Entschuldigung, sollte der Witz sein.
Ja.
Fakt ist auf jeden Fall, da draußen ist komplette Ahnungslosigkeit. Das sind nur wir Interessierten, und das sage ich jetzt noch nicht nur wir, sondern die um uns rum, die da hinkommen zu unseren Veranstaltungen und sich aufschlauen lassen. Das sind in Teilen auch Kommunen, die sagen, okay, wir müssen was ändern oder unter Druck stehen. Aber draußen, Otto Normalverbraucher, weiß gar nichts. Es geht nicht mit dem Elektroauto von München an Gardasee zu fahren. Das ist die Antwort, die du kriegst, ja. Nicht wissen, dass es ohne irgendein Problem möglich ist. Also da muss eine Aufklärungskampagne her. Und die brauchen wir ganz, ganz dringend, um den Menschen zu zeigen, Leute, es geht. Witzig ist ja Folgendes, dass inzwischen in eingefleischten Motormagazinen, wie gerade letzten Sonntag in Motorvision, ein Verbrenner-Junkie à la Herr mal Medi oder wie der heißt, plötzlich den Tesla in der Bewertung am Schluss, wenn auch knapp, vor dem Audi A3 RS oder RS A3 sieht. Das sind so Anfänge. Aber das, wenn man sich dann in den Foren danach mit dieser Motorvision beschäftigt, sieht man die Kommentare der Menschen. Und das zeigt ganz klar, keiner weiß auch nur irgendetwas über Elektroautos. Und wie gesagt, es geht am Schluss nicht nur ums Elektroauto alleine, es geht um viele andere Dinge noch nicht.
Da sind wir beim Thema, ja, sind ja im Prinzip drei Akteure, die man da nennen könnte. Der Staat, die Medien und die Autoindustrie.
Und die Wissenschaft ist, die ist auch ganz
wichtig. Ja gut, aber ob nun unbedingt ein Professor erklären muss, wie man mit einem Elektroauto...
Nein, das nicht, aber muss immer im System integriert sein.
Okay, wer hat am meisten versagt in dem Kenntnisstand? Also um das nochmal ein bisschen zu bringen, die KfW hat eine Studie gemacht, die auch relativ gut war, also repräsentativ alle Deutschen befragt. Momentan schätzen die Deutschen die Reichweite 100 Kilometer niedriger ein als der Schnitt des Modelljahrgangs 2018. 40% der Deutschen fühlen sich komplett fehlinformiert. Kann ich die Studie kann ich auch nochmal in die Shownotes packen? Ja. Wer hat's versemmelt?
Naja, viele miteinander. Also einmal die Politik, die Rahmenbedingungen nicht rechtzeitig geschaffen hat, um diesen ganzen Trägern die Planungssicherheit zu geben. In zweiter Linie die deutsche Autoindustrie, die nach wie vor in Teilen an Schiffe glaubt. Gott sei Dank nicht mehr jetzt VW, die haben endlich kapiert, wo es hingeht. Und ein Herr Schiff hat da ganz klare Zeichen gesetzt, was sogar inzwischen überschwappt auf einige hinten gebliebene Zulieferer. Und plötzlich kommt der Herr Denner 4 Wochen nachdem er gesagt hat, der Diesel wird uns ewig begleiten, gestern mit einem Statement, dass der Diesel ein Auslaufmodell ist. Ich denke, da hat der Herr diesmal beim Herrn Denner angerufen und hat gesagt, pass uns mal auf, lieber Mann, Sie wissen schon, dass Sie uns beliefern, also richten Sie sich nach dem, was wir vorgegeben haben. Ja. Das, also da kann man keinen ausklammern. Es ist Politik und Industrie ist sehr stark miteinander verbunden und speziell die deutsche Autoindustrie hat eine Lobby, die ist unsagbar. Die hat, wir wissen ja, dass sie teilweise mafiös war. Ich hoffe, dass es jetzt dann nicht mehr so ganz so stark sein wird nach den ganzen Vorkommnissen. Aber das alles miteinander, das Konstrukt, hat die Menschen da draußen massiv verunsichert. Und dann kommen auch noch Medien dazu, die dann am Sonntag geschrieben haben in der Süddeutschen, wunderbar, Elektromobilität ist gesetzt und am Sonntag drauf in der Autobild, das ist der letzte Mist, das braucht kein Mensch. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Hier brauchen wir eine gemeinsame Aussagen miteinander, da müssen die Ministerien miteinander arbeiten, es kann nicht auf verschiedenen Ministerien-Ebenen ausgetragen werden. Und dazu braucht man dann auch noch eine Verbindung zur Industrie, die schlüssige Aussagen von sich gibt. Dann erleben wir auch keine Desaster, wie wir es momentan oder jetzt dann sehr bald auf der IAA erleben.
Aber das sind jetzt, ja, es ist so die einheitliche Sprache, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Beispielkunden nimmt, ich bin... Bin 45, lebe im Speckgürtel von Berlin, bin mäßig autointeressiert. Wie kann ich meinen Weg zum Elektroauto gestalten und wem würde ich da vertrauen? Medien, der Politik? Es geht ja um eine konkrete Nutzung.
Naja, es ist ganz schwierig. Also für den Verbraucher da draußen, es ist unheimlich ein Wust an Informationen, durch die er sich durchklabüsern muss. Immer wieder beim Wohn- und Miteigentum. Wo wohnt er denn eigentlich im Speckgürtel?
Okay.
Oder wird es für ihn vielleicht einen Sinn machen, das Fahrzeug so auszusuchen, dass es für den Zweck aussucht, für den es eigentlich nutzt? Nutzt es zum Pendeln oder nutzt das eher gar nicht, weil er da mit S-Bahn oder U-Bahn oder sonstigen Verkehrsträgern fährt? Vielleicht ist auch ein Pedelec da eine ganz sinnvolle Maßnahme oder zum Beispiel ein E-Roller. Und am Schluss braucht er tatsächlich das Auto nur einmal im Jahr, um damit in Urlaub zu fahren. Ja, also da muss man viele Dinge abwägen, aber wie gesagt, der Wust der Informationen ist sehr wirr und macht den Menschen massive Schwierigkeiten, sich da durchzufinden und Ja, dann macht der Mensch eigentlich das, was er immer macht. Er sucht den bequemsten Weg und das ist dann am Schluss der zum Ziel, weil er sagt, der kann alles und der bringt mich überall hin und naja, das andere ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig.
Ja, das ist jetzt halt einfach auch meine Wahrnehmung. Es ist irgendwie ein bisschen aktuell 2019. Zwar starten die Autohersteller große Werbekampagnen, aber ihr Ruf ist auch relativ lädiert. Man darf nicht vergessen, dass dass der durchschnittliche Autokäufer über 50 ist. Sind die Älteren. Die Älteren lesen auch immer noch Zeitungen und gucken Fernsehen. Und wie gesagt, es ist jetzt irgendwie wirklich auch ein ziemliches Informationschaos. Wir hatten hier die beiden Punkte. Das ist jetzt sehr aktuell. Harald Lesch bringt das Thema Wasserstoff wieder auf die Agenda. Hans-Werner Sinn schreibt eine schlechte Umweltbilanz dem Elektroauto zu. All diese Informationen sind natürlich schwierig. Aber wie sieht's aus mit Gewerbekunden? Also die ersten Elektroautos in der Flotte. Jetzt fährt ja nun schon seit 2, 3 Jahren auch relativ erfolgreich der Speedscooter durch die Gegend. Kommt da Bewegung in den Flottenmarkt? Also
das sehen wir definitiv. Das hat natürlich auch was mit der Dienstwagenbesteuerung zu tun, der neuen, die wir ja durchgedrückt haben, mit 0,5%. Das hat mit vielen anderen Dingen zu tun. Die Unternehmen oft selber sehr stark unter Druck, ihre CO2-Bilanz ordentlich hinzukriegen. Sie wollen aber auch nach außen grün auftreten. In den Unternehmen, glaube ich, tun wir uns relativ leicht. Die Problematik ist hier eher wieder die Verfügbarkeit der Fahrzeuge einfach nicht die ist, wie wir uns wünschen. Das gilt übrigens auch für den Rest des elektroautomobilen Marktes. Sie haben ja teilweise Lieferzeiten bei bestimmten Elektromodellen von 7, 9 oder 12 Monaten.
Ja,
was hier natürlich auch, Entschuldigung, wenn ich noch zu kurz unterbricht, extrem stark fokussiert waren diese ganzen irren Meldungen seitens des Smart. Mal gibt es den, dann hat er Lieferzeit, dann gibt es ihn dann wieder doch nicht und dann wird die Lieferzeit etwas länger. Das sind die eigentlichen Problematiken. Aber die Flotten, glaube ich, haben erkannt, um was es geht. Das zeigt uns auch der Markt im Moment in der Entwicklung. Die Flotten bestellen mehr und mehr Elektrofahrzeuge. Natürlich auch ganz klar Plug-in-Hybride und Range Extender. Aber insgesamt ist da ein Trend zu verspüren, dass man sagt, okay, da geht man hin, das ist der richtige Weg, weil es unterm Strich natürlich auch definitiv für die Unternehmen am Schluss ein Kostenvorteil ist.
Man muss bei Innovations-, also wo wir jetzt das Thema Lieferzeiten Elektroautos sind, ich finde, es ist aber auch so ein bisschen der Innovationsfokus, der auf diesem Themenfeld liegt. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt einen normalen 5er BMW kaufe, dauert das auch 8 Monate, bis sie ihn ausliefern. Das ist jetzt, wird einfach, es ist immer dieser Fokus, beginnt die Elektromobilität, ist es nicht nur eine Fata Morgana und. Und es ist in Deutschland, schafft die Autoindustrie den Weg ins nächste, in die Elektromobilität oder schafft sie nicht. Das ist ja auch berechtigt, aber dadurch werden auch diese Nachrichten so ein bisschen aufgeblasen. So viel Substanz ist da nicht. Also ich wollte hier eigentlich nicht immer wieder ständig das, was in den Medien ist, rekapitulieren, aber jetzt schreibt auch wieder der Tagesspiegel, 30% der Deutschen können sich nur einen Elektroautokauf vorstellen. Das ist wenig. Nein, es ist eigentlich relativ viel, wenn man bedenkt, dass dass die Durchschnittsoma bestimmt niemals irgendeinen Neuwagen kauft für 30.000 Euro plus. Das heißt, der Markthochlauf beginnt da. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Wenn ich jetzt Fuhrparkmanager bin, wie geht es ins elektromobile Zeitalter? Man darf ja auch nicht vergessen, das ist eine einmalige Herausforderung, den Fuhrpark sukzessive zu umzustellen. Nur, wie fange ich an? Welche Fahrprofile werden genutzt? Was ist möglich?
Ich nehme jetzt einfach mal Heizungssanitär.
Ja?
Ja. So, und der hat immer seine gleichen Routen oder ein Stadtwerk. Ja? Die wissen genau, da fahren wir hin und am Tag. Die haben ja auch Tracker, wo die wissen, wie viele Kilometer fährt ein Auto am Tag im Durchschnitt. Und da stellen wir halt fest, und das hat ja Südscooter wunderbar festgestellt bei der DHL und der Kooperation mit denen. Da war ich übrigens maßgeblich beteiligt, dass diese Kooperation überhaupt zustande kam. Hat man erkannt, naja, die Kilometer sind ja relativ wenig. Es sind vielleicht mal 70, wenn es hochkommt, 80. Mehr ist es ja nicht, was das Tagespensum ist. Und dann tut man sich als Fuhrpark Fuhrparkmanager schon mal leichter, das zu sortieren. Dann kann man den Fuhrpark auch heutzutage mit unseren ganzen zur Verfügung stehenden Dingen, mit Kommunikationstechnologie etc. sehr intelligent managen. Das heißt also, man kann Fahrzeuge einfach auch einsparen, die man nicht braucht, oder eben genau die, die man sagt, okay, die stehen jetzt so an der Kippe, den könnte ich morgen eigentlich sofort umstellen auf Elektro. Also Möglichkeiten sind vielfältig und wie gesagt, die Fuhrparks nutzen es. Wir sehen es an den Fuhrparkforen, gerade jetzt wieder am Nürburgring. Die Leute kommen da, die sind interessiert und die stellen auch um. Wir selber haben ja in unseren Mitgliedsreihen Firmen, die schon komplett ihre Fuhrparks sukzessive umrüsten.
Es ist im Prinzip, wenn ich bei Speedscooter übrigens noch nur einen kleinen Nachklapp, wir können jetzt noch nicht ins Controlling von der DHL schauen, aber es sind jetzt schon 9000 Fahrzeuge und insgesamt hat die DHL 60.000 Kurierfahrzeuge. Das ist also schon ein ernsthafter Markthochlauf in den Kurierfahrzeugen, weil es halt auch das typische Fahrprofil ist. Kleine Touren am Tag, die maximal 100, 110 Kilometer umfassen und dann mit einer so hohen Wiederholung in der Woche, im Monat, im Jahr.
Und jetzt schauen wir uns mal den Markt an, was es sonst noch so alles hergibt. Egal, ob das die Caritas ist, ob das Pflegedienste, welcher Art auch immer, sind immer die gleichen Fahrprofile, immer die gleichen Kilometer in dieses Segment, bringt ja auch jetzt der Herr Professor Schuh mit seinem Ego vor. Und alles das zeigt, dass es geht und dass es machbar ist und am Schluss, dass es rechnet, sonst würde es auch eine DHL nicht tun. Weil allein um ein grünes Image zu haben, wird bei der DHL nicht reichen, weil am Schluss sitzen da Controller und Finanzvorstände, die ausgehen schon.
Ja, und also ich meine es halt, die Zahlen sind jetzt Stand Mai zu Stand April 9000 Fahrzeuge und eben nicht 200. Denn 200 wäre irgendwie ein grünes Mäntelchen, aber 9000 ist schon ein ernsthafter Markthochlauf. Wo geht's dann weiter? Also, aber welche Flottenkunden können es gegenwärtig denn noch nicht?
Man tut sich mit ein oder anderen Fahrzeugen noch hart, wenn man jetzt Außendienstmitarbeiter beschäftigt, die am Tag, was weiß ich, teilweise 500, 600 Kilometer runterrappeln müssen, die immer unter Zeitdruck stehen. Da wird es vielleicht noch ein bisschen schwierig sein. Da gibt es nur ein einziges Fahrzeug, mit dem es möglich ist. Das muss ich jetzt hier auch gar nicht nennen. Und die anderen haben halt einfach da noch nicht die Möglichkeiten dafür.
Aber durchschnittlicher Handwerker mit, sagen wir, 10, 20 Fahrzeugen.
Der fährt am Tag maximal 40 bis 60 Kilometer.
Und dann geht es problemlos.
Easy.
Dann zum Abschluss des Gesprächs. Wo sehen Sie noch Verknüpfungen zum autonomen Fahren, also zum automatisierten Fahren? Ist ja ein bisschen jetzt das neue Zukunftsthema, was 2016 auf den Markt kam oder populärer wurde. Gibt es da Verknüpfungen?
Ja, das ist natürlich eine der wichtigsten Verknüpfungen. Da sind wir beim intermodalen Ansatz, da sind wir beim demografischen Wandel. Da sind wir bei Dingen wie den ÖPNV und die letzte Meile. Und das werden wohl die ersten Testfelder wirklich sein, wo dann autonomes Fahren Wirkung zeigt. Die ersten Busse sind ja im Einsatz, auch mit großem Erfolg. Und da sehen wir unheimlich viele, wie Sie es wunderbar beschrieben haben, mit dem Wort Wechselwirkungen. Da werden wir genau diese Maßnahmen brauchen. Wir werden auch die Maßnahmen brauchen, um Verkehre zu entzerren. Und die Entwicklung ist hier brutal rasant. Und in einem Tempo, die ist fast nicht mehr nachzuvollziehen.
Aber das bleibt dann Gegenstand unseres nächsten Gesprächs. Ja, Herr Siegel, ich freue mich für das Gespräch. Das letzte Wort haben Sie. Was möchten Sie uns nochmal hier mitgeben in dieser Podcast-Reihe?
Ja, ich möchte den Club der Willigen aufrufen, es einfach zu tun. Sich zu trauen, es auszuprobieren. Es tut nicht weh, es macht einen massiven Spaß. Es ist keinerlei Einschränkung. Ganz im Gegenteil. Und wenn man es mal genossen hat, will man es wieder zurück.
Wunderbar. Schönes Schlusswort. Vielen Dank.